Liebe Gemeinde, es ist eine große Freude, dass wir heute hier sein dürfen. Wir kommen von Winterthur in der Schweiz. Wir heißen Peter und Claire Glauser und wir dürfen dem Herrn dienen in den Altersberufungen, die wir bekommen haben. Mein Dienst ist für die jüdischen Menschen, die auf dem Wege in ihre Bestimmung sind. Ich lese Ihnen einen Text, der einer meiner Lieblingstexte ist und der eigentlich nicht so bekannt ist. Auf, auf, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. Denn wie die vier Winde des Himmels habe ich euch zerstreut, Spruch des Herrn. Auf, Zion, die du in Babel wohnst, rette dich. Denn so spricht der Herr der Heere. Er hat mich mit Herrlichkeit zu den Völkern gesandt, die euch ausgeplündert haben. Wer Israel antastet, tastet meinen Augapfel an. Ja, jetzt hole ich mit meiner Hand zum Schlag gegen sie aus, so dass sie eine Beute ihrer eigenen Knechte werden. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heere mich gesandt hat. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte, Spruch des Herrn. An jenem Tag werden sich viele Völker dem Herrn anschließen. Und sie werden mein Volk sein, und ich werde in deiner Mitte wohnen. Dann wirst du erkennen, dass der Herr der Heere mich zu dir gesandt hat. Der Herr aber wird Juda in Besitz nehmen. Es wird sein Anteil im heiligen Land sein und er wird Jerusalem wieder auserwählen. Alle Welt schweige in der Gegenwart des Herrn, denn er tritt hervor aus seiner heiligen Wohnung. Weshalb ist mir dieser Text so besonders lieb? Ah, das wollte ich natürlich, ja. Zacharia 2, 10 bis 17, der zweitletzte Prophet im Alten Testament. Zacharia spricht viel von der zukünftigen Zeit. Kapitel 2, 10 bis 17. Weshalb ist mir dieser Text so besonders lieb? Weil er eine Sicht in die Ferne gibt. Wir sehen hier, wie es herauskommt. Und dieses Wort, ich weiß keine andere Stelle in der Bibel, die das so sagt. Und viele Völker werden sich dem Herrn anschließen und sein Volk sein. Das ist die Perspektive. Heutzutage empfinden wir uns oft als eine unbedeutende Minderheit. Es hat wenige, die ihren Glauben bekennen und leben. Aber das wird nicht so bleiben. Der Herr hat schon sehr viel unter den Völkern gewirkt. Ich kann auch bezeugen, das Evangelium ist in Afrika angekommen. Es hat viele, die glauben. Und der Herr wird Völker dazu bringen, die Jesus annehmen. Aber in unserem Text ist der Fokus natürlich auf Israel. Und für Israel ist etwas ganz Besonderes vorgesehen. Und es heißt, der Herr sagt, ich werde in deiner Mitte wohnen. Der Herr selber, der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, wird im Israel wohnen. Das steht nicht von den Völkern. Von den Völkern steht, sie werden sich aufmachen und nach Jerusalem gehen und dort den Herrn, den großen Gott, anbeten. Natürlich, klar. Aber die Leute von Israel, die werden dort sein und werden ihre Berufung leben. Ihr seid mir ein königliches Priestertum. Das ist die Berufung für Israel. Das ist 2. Mose, Exodus 19, 5, 6, gerade bevor die 10 Gebote kommen. Und wenn jemand denkt, er gehört nicht dazu hier, 1. Petrus 2 steht dasselbe Wort für uns. Ihr seid mir eine königliche Priesterschaft. Aber unsere Berufung ist unter den Völkern. Und die Berufung von Israel ist im Land, ist an das Land gebunden. Man kann die Geschichte von Israel mit dem langen Leidensweg nur verstehen, wenn man weiß, dass Gott einen Plan hat. Der geht durch die ganze Bibel, deshalb ist es auch eine Einheit. Vom 3. Kapitel der Bibel, Sündenfall, bis zum 3. Kapitel, wo der Teufel zuerst gebunden ist und nachher in den Feuersee kommt. Die ganze Bibel befasst sich mit dem Problem, dass die Menschen von Gott getrennt sind und dass Gott wieder bei ihnen wohnen möchte. Das ist das Thema. Und auf diesem langen Weg durch Jahrtausende hat es Gott so gemacht, dass Israel eine besondere Berufung hat. Israel ist nicht von seinem Charakter her besonders, sondern von seiner Berufung. Sie sind gewöhnliche Sünder, wie wir auch. Das sieht man, wenn man nach Israel geht. Aber sie haben eine ganz spezielle Berufung. Und Gott hat das so eingerichtet, sie sind auserwählt, das ist keine Belohnung, sondern das ist ihre Bestimmung. Wir freuen uns, dass wir sehen, dass es heute weitergeht. Die Rückwanderung der Juden geschieht in Wellen. Die erste Welle hat schon 1882 angefangen, es kamen Juden aus Russland, weil dort wieder Verfolgung war, ein Pogrom. Und als sie in Israel ankamen, kamen andere Leute und sie sagten, hey, wer seid ihr? Ah, wir sind Juden. Ja, woher? Aus Jemen. Ja, warum kommt ihr hierher? Sie sagten, weil es in der Bibel steht. Und seither kommt eine Welle nach dem anderen, immer wieder aus einem anderen Land. In den 30er Jahren dann mehr aus Europa und in den Ende 40, Anfang 50er Jahre kamen sehr viele Juden aus den arabisch sprechenden Ländern von Nordafrika und vom Nahen Osten. Und natürlich gibt das ein paar Probleme. Müssen alle die Sprache lernen und so weiter und so weiter. Ich denke, das haben Sie alles schon gehört. Ich möchte aber auch hier darauf hinweisen, die ganze Sammlung hat auch Feinde. Man kann sagen, der Teufel schläft nicht. Und das sehen wir auf ganz verschiedenen Ebenen. Eine Ebene ist bei uns im eigenen Herz, dass wir lernen, was der Herr will, was ihm wichtig ist. Eine Weltebene ist die Politik. In der UNO, den Vereinten Nationen, sind 57 islamisch geprägte Staaten und ein jüdischer. Und im Ganzen hat es 193. Und Israel wird angeklagt und verurteilt. Das ist die politische Ebene. Es gibt die religiöse Ebene des Islam. Von den 6 bis 7 Milliarden Menschen, die heute auf der Welt leben, sind 1,3 bis 1,5 Milliarden, das sind 1500 Millionen Menschen, die sind Muslime, und das bedeutet, sie betrachten das Land Israel als ihr Land. Es war mehr als 1000 Jahre von islamischen Herrschern regiert, und islamisches Land darf nichts mehr anderes werden. Und sie haben es sich zum Ziel gesetzt, Israel auszulöschen. Aber, und das müssen wir einfach wissen heute, es gibt auch einen christlichen Antizionismus oder Anti-Israelismus. Das sind Leute, die dagegen sind, dass Israel zurückwandert. Es sind Leute, die sagen, Israel hat keinen Anspruch mehr ans Land. Das ist sicher nicht so, denn in der Bibel, 1. Mose 17, 8, steht schon, ich gebe dir, Abraham, und deinen Nachkommen dieses Land für immer. Also diese Sache ist klar. Warum ich das sage, ist, dass wir aufpassen. Diese Arbeit des Antizionismus ist heute besonders auf die Theologen gerichtet. Es kommt ein maßgebender Mann, heißt Tim Wright, in die Schweiz und hält im nächsten Januar 2 Konferenzen für Theologen. Und er sagt, wenn Christen sagen, dass Israel Anrecht hat, zurückzukommen, dann haben wir Christus verleugnet, sagt er. Also wirklich sehr stark. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen, aber wir brauchen die Bibel. Wir brauchen, was Gott gesagt hat, damit wir nicht verführt werden. In der Offenbarung steht, der Teufel will die ganze Menschheit verführen. Eine Verführung, die haben wir in der liberalen Theologie erlebt, und eine erleben wir in Bezug auf Israel. Wir müssen auch wissen, die Rückwanderung von Israel geschieht nicht, weil sie fromm sind, weil sie bibelgläubig sind, sondern es kommt über sie, sie gehen. Einige, weil es sehr schwierig ist. Im Osten sind viele Menschen durch den Kommunismus arm geworden. Arbeitslosigkeit und viele andere Nöte drängen sie, dass sie gehen. Und deshalb hat es auch viele, die gehen wollen und nicht können ohne Hilfe. Das ist die Aufgabe der Organisation, wo ich mitarbeiten darf. Sie heißt RETO, Return Organisation. Wir helfen den armen Juden, die sitzen bleiben bis zur nächsten Verfolgung, dass sie gehen können. Zum Ersten müssen sie zu einem Konsul aus Israel gehen und ihre Papiere vorlegen, dass sie jüdisch sind. Das wird sehr genau genommen. Und diese Konsule sind nur in ganz wenigen großen Städten. Und der Osten ist ja unbeschreiblich groß. Also Sibirien fährt man tagelang mit der Eisenbahn durch. Und so sind es lange Reisen. Und der Konsul will jeden einzeln sehen, jede Großmutter und jedes Baby. Und wir helfen ihnen, dass sie diese Reise unternehmen können. Wenn sie das Einwanderungsvisum haben, dann helfen wir ihnen, dass sie einen Pass kaufen können. Ja, einen Pass für uns, so 50 Euro oder was, 80 Euro, wie ist es hier? Geht noch, oder? Kann man etwas sparen? Aber im Osten für eine Familie 50 Euro, das ist über ihren Möglichkeiten. Sie brauchen jemanden, der ihnen hilft. Es ist vorgekommen, dass unser Leiter in der Ukraine, dass er einer Frau gesagt hat, ich kann dir helfen. Und diese Frau, die hat gesagt, ist nicht möglich. Und er hat gesagt, doch, ich kann dir helfen, dass du gehen kannst. Und sie sei ihm zu Füßen gesunken und habe geweint und gedankt. So ist es. Nicht alle sind arm, natürlich nicht. Bei der Rückwanderung sind sie sehr oft in Familien, also mehrere Generationen, Großeltern, Eltern, Kinder, auch Geschwister. Sie kommen oft in Gruppen zwischen vielleicht 6 und 15 Leuten oder 12 Leuten. Und sie kommen auch besonders im Herbst. Jetzt ist die Zeit. Die Eltern mit den Kindern wollen aufs neue Schuljahr dort sein. Viele wollen noch vor dem Winter gehen. Und im Herbst ist etwas ganz Besonderes. Das ist die Jugendalia. Da gehen junge Burschen und Mädchen, so 14, 15, 16-jährig, miteinander. Sie werden in einer Konferenz unterrichtet in der Nähe von Kiew oder Moskau. Und da kommen Dutzende zusammen. Ich bin selbst dort gewesen. Zwei Lehrer aus Israel kommen und sagen ihnen ganz klar, was sie offerieren und was sie von ihnen erwarten. Sie zeigen die Bilder. Das ist das Schlafzimmer, das ist das Schulzimmer, das ist der Essraum, das ist die Turnhalle, da machen wir Ausflüge. Aber wenn ihr faul sein wollt, dann bleibt nur hier. Wir können nur Fleißige brauchen. Wenn ihr bei uns im Internat seid, ist es gratis. Ihr dürft das Abitur oder Maturität machen. Und nachher geht ihr ins Militär, die Männer 3 Jahre, die Frauen 2 Jahre. Und nachher dürft ihr vergünstigt studieren an der Universität. Wenn man das jungen Leuten im Osten sagt, dann passen sie gut auf. Und sie kommen immer mit Vater oder mit Mutter. Und der Mann, der Lehrer aus Israel, der dort diesen Kurs gibt, der macht mit jedem ein Interview und fragt jeden Burschen, jedes Mädchen, willst du wirklich? Und ich habe zu ihm gesagt, wie viele gehen wieder heim? Da hat er gesagt, vielleicht einer von 100. Aha. Und dann habe ich gefragt, und wie viele studieren? Da hat er gesagt, studieren? Alle? Aha. Und ich denke, es ist ein sehr guter Weg, um in Israel einzuwandern. Die Eltern kommen später und die Jungen können dann die Sprache, sie können ihnen helfen, wie es hier in Israel zugeht. Wir haben in diesem Herbst nur schon von Weißrussland, das war im letzten Monat, September, haben wir etwa 30 Jungen geholfen. Und in allen Ländern ist das Russland, Ukraine, es ist auch im Osten. Und das hat sich natürlich herumgesprochen. Die Mädchen und Burschen sind in verschiedenen Internaten und es ist sehr beliebt, so zu gehen. Vielleicht sagen einige von uns, weshalb gehen die Juden? Die wissen doch auch, dass es dort Probleme hat, dass es Kriege gegeben hat und Kriegsgefahr, dass Israel existenziell bedroht ist. Ich bin letzte Woche in Israel gewesen, am letzten Sonntag zurückgekommen. Wir hatten eine Hochzeit von einer Mitarbeiterin. Und der Pastor, der messianische Pastor dieser Gemeinde, hat, ohne dass ich gefragt habe, hat gesagt, weißt du, wir wissen schon, was hier ist und dass es Gefahren gibt. Aber wenn Gott uns hierher führt, dann sind wir sicher. Dann dürfen wir hier sein ohne Angst. Ich möchte noch etwas sagen zu dieser Bedrohung durch den Bürgerkrieg von Syrien. Das ist natürlich gerade an der Grenze im Norden Syrien. Und Syrien gilt als sehr aufgerüsteter Staat. In diesem Bürgerkrieg zwischen Assad und islamistischen Gruppen ist in der Welt bekannt geworden, dass sie dort über 1000 Tonnen Giftgas haben. Über 1000 Tonnen. Es sei in 45 Lagern versteckt. Dieses Giftgas, wir kennen es in der Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, nur ganz wenig Gas kann einen Menschen töten. An der Grenze Deutschland-Frankreich wurden damals viele, viele junge Männer dadurch umgebracht. Man sieht heute noch diese Gedenkstätten. Und damals wurde dieses Gift dann geächtet. Man hat gesagt, das darf man nie mehr einsetzen. Saddam Hussein in Irak hat es dann doch eingesetzt und offensichtlich jetzt auch wieder in Syrien. Weshalb ist das etwas Besonderes? Für mich ist es wirklich ein Wirken von Gott, dass das bekannt wird in der ganzen Welt. Dass jedermann weiß, dort hat es so viel Giftgas, es hat auch biologische Kampfstoffe und es hat natürlich viele Raketen, zehntausende Kurz- und Mittelstreckenraketen. Und weshalb? Weil Gott in der Bibel sagt, wenn mein Volk zurückkommt, wird es in Sicherheit wohnen. Das ist im Moment noch nicht erfüllt. In Israel hat jeder eine Gasmaske und muss auch lernen, wie man sie anzieht und braucht. Aber der Herr ist daran, das aufzudecken. Es soll jetzt vernichtet werden, unschädlich gemacht werden. Es ist unglaublich, dass das jetzt so bekannt wird. Wir beten sehr, dass alles vernichtet wird und nichts in die Hände von bösen Menschen fällt. Und dann müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, die Bibel sagt, die meisten jüdischen Menschen kommen zurück, ohne eine religiöse Motivation zu haben, ohne im Glauben an den Gott Israel zurückzukommen. Die Erweckung Israels geschieht im Land. Es gibt im Ezechiel, Propheten Ezechiel Kapitel 37, eine ganz eindrückliche Stelle. Er sieht eine Vision, er sieht Totengebeine und dann sagt Gott, sprich zu diesen Gebeinen, sie sollen wieder lebendig werden. Und er sagt's und während er spricht, beginnt eine Bewegung, ein Rasseln und Rauschen. Diese Knochen stehen auf, werden überzogen von Muskeln und von Haut. Ein riesiges Heer von Menschen, der Prophet sieht sie an und sagt, ja, aber Herr, die leben ja gar nicht. Der Herr sagt, ja, sag nochmals, diese Gebeine sollen leben. Bitte, dass der Geist in sie kommt. Und der Geist kommt und sie leben. Ein großes Heer. Und wir sind jetzt in dieser Zwischenzeit. Die Sammlung geht vor sich. 6 Millionen jüdische Menschen sind schon in Israel. Weltweit, niemand weiß, wie viele Juden das es gibt. Man spricht davon, vielleicht 20 Millionen haben das Anrecht, zurückzukommen nach dem Rückkehrgesetz. Das ist umstritten. Die orthodoxen Rabbiner sagen, nur wer durch die Mutter jüdisch ist. Und dann kommen sie auf 13, 14 Millionen. Wir werden das sehen. Aber wir wissen, dass jetzt vor Israel eine Zeit ist, wo der Geist kommen wird. Und wir sehen schon die ersten Anzeichen. Wir sehen, man nennt sie die messianischen Juden, die Jesusgläubigen Juden. Das hatte ganz wenig messianische Juden bis etwa 1967, sechs Tage Krieg. Und dann plötzlich sind viele Gemeinden oder Hausgemeinden entstanden, übrigens in der ganzen Welt, auch in Amerika, auch in Russland, auch in Europa, gibt es Gemeinden, die betont messianisch sind. Also sie haben einen jüdischen Gottesdienst am Samstag, sie feiern die jüdischen Feste immer noch und sie sind aber ganz Jesusgläubig. Sie erwarten auch, sie sagen, Jesus ist der Messias und er kommt zurück zu seinem Volk in seiner Zeit. Wir wissen ja, wo er zurückkommt. Es heißt in der Bibel, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, aber wir wissen die Zeit nicht. Einmal wird es geschehen. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, diese Sammlung von Israel, geht die uns etwas an oder nicht? Ich denke, es geht uns wirklich etwas an. Erstens, wir freuen uns mit. Wir freuen uns, dass diese Zeit des Leidens über Tausende von Jahren, dass das ein Ende nimmt und dass sich die vielen Verheißungen, die Israel bekommen hat, die noch nicht geschehen sind, dass sich die erfüllen. Ich lese ein paar Verheißungen vor. Es steht zum Beispiel in der Bibel, ich werde Israel segnen mehr als je zuvor. Oder es steht, die Befreiten kehren zurück, kommen voll Jubel nach Zion. Ewige Freude ruht auf ihren Häuptern. Wonne und Freude stellen sich ein. Kummer und Seufzen entfliehen. Ich bin es, ja, ich, der euch tröstet, sagt Gott, Jesaja 51. In unserem Text heißt es auch, dass Gott hinter seinem Volk steht. Er hat es auserwählt und hat es damit zu einer Minderheit gemacht. Sie waren den Völkern ausgeliefert, aber Gott sagt, ihr seid wie mein Augapfel. Wer den antastet, den wird eine Strafe erreichen. Wir wissen das auch von der Berufung von Abraham, das große Berufungswort in 1. Mose 12, 1 bis 3. Dort heißt es, wer Israel segnet, ist gesegnet. Wer Israel, jetzt kommt es auf das Wort an, ist in den Bibeln verschieden übersetzt, wer Israel flucht, wird verflucht. Das Wort ist nicht dasselbe, man kann auch übersetzen, wer Israel verachtet, verspottet, belächelt, nicht ernst nimmt oder schlecht über sie spricht, vertreibt oder irgendetwas, der wird den Fluch von Gott über sich haben. Und das ist ein sehr ernstes Wort. Das heißt, Gott will und mutet es uns zu, dass wir Israel segnen, dass wir ihnen Gutes wünschen und ihnen auch beistehen in der Zeit, wo sie es schwer haben. Und deshalb, die Sammlung von Israel betrifft uns. Ich habe schon gesagt, wir freuen uns daran, aber wir denken auch an die biblische Geschichte. Als die Israeliten aus Ägypten auszogen, hat Mose zu ihnen gesagt, so, und jetzt fordert ihr von den Ägyptern silberne und goldene Gefäße und Gewänder. War das ein Ausnützen dieser Ägypter? Nein. Sie waren die geschundenen Sklaven und haben ihren Lohn einfordern dürfen. Dasselbe sehen wir, als sie aus, dass die Leute von Juda, vom Südreich von Israel, als sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen, Esra 1, da sagt der König Cyrus, der persische König, geht nach Hause, ihr Leute von Israel, baut den Tempel wieder auf und ihr dürft von den Leuten von Babylon etwas fordern. Es heißt dort Gold und Silber, bewegliche Habe und Vieh. Also die Leute, die Israel bedrängt haben, die jüdischen Leute bedrängt haben, die sollen zeigen, dass sie sich mitfreuen, dass sie ihnen Gutes wünschen, wenn sie ihnen etwas auf den Weg geben. Und so denke ich, Gott will, dass wir den jüdischen Menschen beistehen, dass sie nach Hause gehen können, dass sie sich dort niederlassen können. Das will Israel allein machen, da haben wir nichts zu sagen. Und dass wir ihnen auch helfen, wenn sie arm sind in Israel. Es gibt noch einen dritten Grund, um ihnen zu helfen. Und das ist, weil wir damit den Glauben ausdrücken. Wir erwarten, Herr, dass du sie erweckst im Land und dass du zurückkommst. Es ist ein Zeichen unseres Glaubens, wenn wir zu Israel stehen. Jetzt komme ich langsam zum Schluss. Und zwar möchte ich einen Bibelvers lesen. Es ist ein ganz besonderer Vers. Am 2. Oktober von diesem Monat hat Benjamin Netanyahu, das ist der Premierminister von Israel, eine Rede gehalten an der Vollversammlung der UNO in New York. Es ging um die Frage, ob man im Iran den Boykott lockern soll. Im Iran haben offensichtlich die Maßnahmen ziemlich gewirkt und der neue Präsident Rouhani kam zur UNO und hat gebeten, man möge ihnen wieder etwas Öl abkaufen oder so. Und Benjamin Netanyahu durfte auch reden. Ich habe die Rede am Internet gehört. Er hat zuerst über ihre Rückkehr gesprochen, dann, dass man in Iran wirklich Zeichen sehen muss, dass die Atomanlagen, die Atombomben, die sie vorbereiten und in Langstreckenraketen einsetzen wollen, dass sie diese wirklich, dass sie das Programm aufgeben und die Sachen zerstören. Und am Schluss hat Benjamin Netanyahu einen Bibelvers zitiert. Also ich habe wirklich gestaunt, dass er das gewagt hat. Es heißt da, sie bauen die verwüsteten Städte wieder auf und wohnen darin. Das ist geschehen. Die alten Ruinenstädte, die wir aus der Bibel kennen, das sind heute wieder neue Ortschaften und Städte. Dann heißt es, sie pflanzen Weinberge und trinken den Wein. Israel hat Prämien bekommen für guten Wein. Die Firmen hat viele Firmen, eine heißt Golan und eine Karmel. Und dann heißt es hier im Text, sie legen Gärten an und essen die Früchte. Und ich pflanze sie ein in ihrem Land. Und nie mehr werden sie ausgerissen aus ihrem Land, das Gott ihnen gegeben hat. Das heißt da, dass ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Premierminister, das steht in Amos 9, Vers 14 und 15. Es sind die zwei letzten Verse vom Propheten Amos. Benjamin Netanyahu ist, so viel ich weiß, so viel wir wissen, nicht messianisch gläubig, aber er ist gottesfürchtig, er studiert die Bibel sogar mit seinen Ministern und am Schabbat nach dem Mittagessen mit seinen Söhnen. Und es beeindruckt mich, dass er sich auf die Bibel beruft, auf Gott beruft. Und ich denke, Gott hat das auch gehört und das wird auch ein Segen sein. Wir möchten jetzt einige Bilder sehen aus der Arbeit von Reto, dass wir einfach das noch ein bisschen plastischer sehen. Wir haben an vielen Orten Mitarbeiter, sie werden geschult in Seminaren jedes Jahr, entweder Westen oder Osten. Wir arbeiten in mindestens 10 Ländern im Gebiet der früheren Sowjetunion. Diese Serie ist von Lena, das ist unsere Leiterin von Zentralasien. Die Staaten heißen dort Usbekistan und Kirgisistan und Kasachstan und Tadschikistan und Turkmenistan. Ist uns allen nicht so geläufig, oder? Jawohl. Wir sehen da die Familie. Das ist ein besonderes Ehepaar. Er ist messianischer Pastor, er ist jüdisch. Sie ist Christin. Sie hat ihre Vorfahren, lebten in Nordkorea. Also in diesem Land, wo heute sehr viel Verfolgung ist. Sie ist in der ersten Generation Christin. Ihr Großvater arbeitete in Russland und wurde von Stalin umgesiedelt. Sie ist in Usbekistan aufgewachsen und er stammt von einer jüdischen Familie, die in den 30er Jahren von Weißrussland nach Taschkent, der Hauptstadt von Usbekistan, gekommen ist. Er hat dort als Ingenieur ein Elektrizitätswerk geleitet, hat 1990 die Arbeit verloren, ist übernatürlich zum Glauben an Jesus, den Messias, gekommen, hat dann die Gemeinden aufgebaut in Taschkent, Hauptstadt von Usbekistan, und Almaty, damals noch Hauptstadt von Kasachstan. Wir sehen auch die Kinder da. Sie leben jetzt seit 3 Jahren in Haifa in Israel. Er hat dort schon wieder eine Gemeinde aufgebaut. Der Sohn ist letzte Woche aus dem Militär oder vielleicht 2 Wochen vorher aus dem Militär zurückgekommen und die Tochter ist noch in der Schule. Der Sohn studiert jetzt jüdische Geschichte an der Universität. Ja. Jetzt. Ah, jawohl, genau. Wir sehen da Zentralasien. Es ist nicht so wichtig, dass wir alles wissen. Taschkent ist in der Mitte, Almaty ist rechts oben, 1000 Kilometer auseinander. Er hat gesagt, am Anfang bin ich mit dem Bus gegangen, nachher mit dem Flugzeug. Wir sehen, dass es sehr hohe Berge dort hat. Wir sehen da einen Blick auf Taschkent, hatte im letzten Jahrhundert ein ganz schweres Erdbeben, ist wieder aufgebaut, ist eine moderne Stadt, 3,5 Millionen Einwohner. Das ist die Gegend, wo der Markt ist, es ist im Sommer sehr heiß. Die Marktgebäude haben eine Kuppel darüber. Ich war etwas erstaunt, im großen Gebäude waren mindestens 50 Verkäufer und jeder hat dasselbe verkauft, alle Nüssen. Da sehen wir so Straßenverkauf, so farbig und man sieht da die Käppchen für die Muslime. Wenn der Regen kommt, ist es auch dort grün, im Sommer dann ganz öde. Wir sehen Lena, die sich an diesen Mohnblumen freut. Sie haben mich dann auch mit dem Auto etwas in die Berge hinaufgeführt. Die sind ganz in der Nähe. Und es sieht dort sehr kahl aus. Es hat keine Bäume. Diese Straße führt zu einem Stausee und der gibt die Elektrizität für diese Hauptstadt. Ich habe hier einen Wegweiser gesehen an der Straße und da stand 200 oder 300 Kilometer nach China. Habe ich gedacht, wo bin ich jetzt? Die Gemeinde hat von allem Anfang an sich auch humanitär beschäftigt. Wir sehen hier ein Container mit Kleidern von Amerika. Geben Sie den armen Leuten. Das ist ein Bild, es ist nicht neu, 2001, aber es soll zeigen, diese Gemeinden waren recht groß, also etwa 300 Leute. Und Lev hat das wirklich selber aufgebaut. Ich habe zu ihm gesagt, du Lev, wie macht man das? Da hat er gesagt, ja, es ist nicht so schwierig. Man nimmt ein Telefonbuch, schaut sich die Namen an. Die jüdischen Namen habe ich angeschrieben. Und wenn sie mir antworten, dann sind sie Juden. Und dann lade ich sie ein. Wir sehen da, wie er ein Ehepaar segnet. Die sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Die Gemeinde in Taschkent, die wurde sehr angefochten, also bedroht. Sie mussten zum Teil einen Bus nehmen und über die Grenze fahren, um eine Bibelpredigt zu hören und dann wieder in den Bus und nach Hause. Also so, es ist sehr islamistisch dort. Und am Schluss haben sie zu ihm gesagt, wenn du noch einmal eine Gemeindeversammlung machst, dann werden wir das Haus beschlagnahmen und du gehst ins Gefängnis. Und dann wusste er, dass er gehen muss. Wir sehen da die Mitarbeiter, das war noch in Taschkent. Alle in der Gemeinde, die jüdische Papiere hatten, die sich ausweisen konnten, dass sie Juden sind, sind zurückgekehrt nach Israel. So Größenordnung 300 von der Gemeinde, aber natürlich bis heute gehen jeden Monat 20 oder 40 von Taschkent. Und die sind eben aus dem ganzen Umgebiet, das ist aus anderen Städten von Usbekistan, es ist aus Tadschikistan, aus Kirgisistan und dann vor allem aus Turkmenistan. Eine ganz bodenschatzreicher Staat, aber ganz islamistisch. Wir sehen hier die Mitarbeiter und das ist noch eindrücklich. Rechts Lena, die ist jetzt in Haifa. Igor arbeitet für uns in Taschkent. Er ist ein Christ, er ist kein Jude. Der nächste ist auch in Israel. Sascha, der vierte von rechts, leitet jetzt diese Hausgemeinde. Die kommen in einer Wohnung zusammen in Taschkent. Das sind die Juden, die keine Papiere haben oder Christen. Sascha ist selber kein Jude. Und beide, Igor und Sascha, arbeiten für uns. Die nächste, die habe ich letzte Woche getroffen, die ist jetzt diakonische Mitarbeiterin in der Gemeinde in Almaty und auch der andere ist nicht mehr dort. Das ist ein Besuch in Bukhara, eine andere Stadt in Usbekistan, hat sehr viele Juden gehabt, so viele, dass ein Quartier in Jerusalem heute Bukhara heißt. Und wir sehen sie da, sie sind schon ziemlich arm, denkt man. Und die Leute, die hingingen, haben ihnen gesagt, wenn ihr zurückwandern wollt nach Israel, können wir euch helfen. Der Mann im blauen Hemd ist ein messianischer Pastor aus Israel. Das ist ein sehr besonderes Bild. Der Mann, der da die Heilige Schrift studiert, ist der Oberrabbiner von Zentralasien gewesen. Er ist jetzt gestorben. Lev ging zu ihm und hat mit ihm das Alte Testament durchgesehen und hat ihm gesagt, siehst du, dieses Wort ist in Jesus erfüllt. Und dieses Wort. Und Jesus ist der Messias. Und dieser Mann hat das angenommen. Er war alt, er ist verstorben. Er hat es nicht öffentlich bekannt. Sein Sohn wurde auch messiasgläubig und wurde nach einiger Zeit ermordet aufgefunden. Man weiß nicht, ob es etwas mit dem Glauben zu tun hat oder einfach kriminell war. Wir gehen jetzt 1000 Kilometer nach Nordosten. Das ist die Hauptstadt, frühere Hauptstadt von Kasachstan, Almaty. Wenn man vom Flughafen zur Stadt fährt, dann sieht es aus, wie wenn man zu den Alpen fährt. Es hat sehr hohe Berge dahinter mit Schnee. Die Stadt ist auch sehr groß. Es ist weniger islamistisch und deshalb sind auch noch mehr Juden da. Also die Gemeinde besteht immer noch da und Lev betreut sie auch. Die Geschäfte hier, man kann Auto kaufen, richtige schöne Geschäftshäuser, aber die Autos kommen von Japan, von China und von Südkorea, nichts aus dem Westen. Wir sehen den Flughafen Almaty und als ich da ankam, haben sie Kasachisch gesprochen. Ich habe kein Wort verstanden. Hinter der Stadt hat es Skigebiete wie bei uns, Sessellifte, Eisflächen, Loipen. Ja. Wir sehen hier noch Kirgisien, Kirgisistan, auch ein gebirgiges Land. Das ist sehr nah von Taschkent. Taschkent ist dort links. Ich will noch das dazu sagen zu Kirgisistan, Bischkek, die Hauptstadt. Der Sohn des Präsidenten hat Geld gestohlen und ist ins Ausland gereist. Und am Präsidentenpalast, am Haag, oder wie sagt man, es hat so Metallstäbe, war ein großes Plakat, kann man sagen, angeschlagen. Solche Leute wie dieser Sohn des Präsidenten und Juden haben keinen Platz in Kirgisistan. Da sehen wir, wie das so heute ist. Wir sehen nochmals die Gemeinde, nur ganz schnell, wie ist wieder Almaty. Wir sehen, wie sie tanzen. Also ein Gottesdienst ohne Tanzen kann man sich fast nicht vorstellen. Sie können es auch. Sie kommen ganz gewöhnlich, manchmal auch gleich angezogen. Das gehört dazu. Jetzt ist Lev und Lena vor 3 Jahren eingewandert. Übrigens, das ist noch ein kleines Detail. Ich habe zu Lev gesagt, sie waren in Winterthur, wir gehen in die Schleife und lassen uns prophetisch dienen. Und da hat er gesagt, ja, weißt du, mit den Propheten habe ich Mühe. Die haben mir das Blaue vom Himmel versprochen. Es ist nichts gekommen. Und dann sind wir gegangen. Und die konnten ja nicht miteinander reden. Lev kann nur Russisch und Usbekisch. Und da haben sie ihm gesagt, du bist an einem Fluss und möchtest hinüber. Und der Herr sagt, es wird dir gelingen. Und er war nachher völlig erschlagen. Und wirklich 2 Monate später war er in Israel. Da hat er gesagt, zuerst habe ich lange gesucht, bis ich eine Wohnung finde mit einem großen Raum, dass ich gerade wieder die Gemeinde anfangen kann. Das sind nämlich seine Leute aus Taschkent und Almaty, die schon eingewandert sind. Die hat er sofort wieder zusammengenommen. Der Raum ist schon lange zu klein, natürlich. Da wird getauft im Mittelmeer. Da hat er seine früheren Gemeindemitglieder, die in Israel sind, heute zusammengerufen. Die sind natürlich nicht alle in derselben Stadt. Die kommen von Beersheba und von Jerusalem, von Tel Aviv und Ashdod nach Haifa. Und sie haben sich wieder gesehen. Die kennen sich natürlich alle. In der Gemeinde von Lev und Lena haben wir dieses Jahr 3 Hochzeiten gefeiert. Und da sieht man einfach, es sind viele junge Leute. Sie haben sich alle in der Gemeinde kennengelernt. Aigul ist eine Frau, die hat der Ruslan, der Mann, an einem Seminar in Haifa kennengelernt. Aigul hat für uns, für Reto, gearbeitet in Taschkent. Sie war eine Englischstudentin. Und Ruslan stammt aus der Ukraine, ist schon länger in Israel und er arbeitet in einer Firma, die die eiserne Kuppel herausgegeben haben. Das ist dieser Schutzschild, wo man Kurzstreckenraketen herunterschießen kann. Das ist technisch ganz schwierig. Das war's. Ich danke Ihnen vielmals.